Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Der Missbrauch sozialer Netzwerke für Fake News, Hass oder Mordaufrufe wird im Moment wieder besonders intensiv diskutiert. Aktuell geht es darum, wie man den Messaging-Dienst Telegram dazu bringen kann, die Verbreitung solcher Inhalte zu verhindern und diejenigen zur Verantwortung zu ziehen, die diese ins Netz stellen. Strafverfolgung ist also ein zentrales Mittel, wenn es um die Bekämpfung von Feindseligkeiten im Internet geht.
Aber nicht nur der Staat und die Plattformen tragen Verantwortung, denn es gibt auch Inhalte, die sind unterhalb des Justiziablen und vergiften natürlich trotzdem die Atmosphäre erheblich. Wie kann der Einzelne hier reagieren, um gegenzuwirken? Oder anders gefragt, was sollte man denn besser nicht tun, um aufgeladene Schlagabtausche im Netz nicht noch mehr aufzuladen?
Wissenschaftlerinnen der ETH Zürich haben am Beispiel von Twitter untersucht, wie man gegen rassistische und fremdenfeindliche Hetze in sozialen Netzwerken konkret vorgehen kann und wie und mit welchen Mitteln Gegenrede funktioniert. Und sie sind dabei zu überraschenden Ergebnissen gekommen.
Über diese Untersuchungen haben wir mit Dominik Hangartner gesprochen. Er ist Professor für Politikanalyse an der ETH Zürich. Und wir haben ihn als erstes gefragt, wonach er und sein Team entscheiden, wann es sich in einem Tweet denn überhaupt um rassistischen Hass und um Hetze handelt.
Ja, wir haben da englischsprachiges Twitter abgegrast mit einem Classifier. Also das ist ein einfacher Machine Learning Algorithmus, den wir eben darauf trainiert haben, einerseits nach gewissen Stichworten, dann aber auch bis nach Kontext, rassistische und xenophobe Tweets, die nach der Definition der Vereinten Nationen als Hassrede zu klassifizieren sind, zu suchen. Dann haben wir aber jeden dann noch manuell annotiert und nochmal überprüft, ist es tatsächlich Hassrede nach dieser Definition, ja oder nein, und selbstverständlich auch ausgeschlossen, wenn der Tweet von einem automatischen Bot abgesetzt wurde oder einem Account, der schwer danach aussah, dass er von einem oder einer Minderjährigen stammt.
Dann haben Sie auf diese Tweets auf verschiedene Arten und Weisen reagiert. Können Sie das kurz umreißen, wie Sie da vorgegangen sind?
Ja, wir haben drei verschiedene Strategien von Gegenrede getestet. Also das waren Antworten öffentlich einsehbar auf Twitter von uns direkt auf diese rassistischen Tweets. Und diese drei Strategien, auf die wir uns hier in der Studie fokussiert haben, war erstens der Versuch, Empathie mit den Betroffenen des Hass-Tweets zu erwirken beim Sender, bei der Senderin. Da versuchen wir, so wie das in der Kürze von diesen Twitter-Nachrichten eben möglich ist, den Sender, den Senderin, ihr zu helfen, sich in die Schuhe der Betroffenen kurz zu versetzen. Also das sind dann Tweets wie, wie würdest du dich fühlen, wenn Leute so über dich sprechen würden? Oder ich habe einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, die schwarz ist oder jüdisch ist, die bekommt oft solche Hassnachrichten und das verletzt jedes Mal. Also die Idee dahinter ist wirklich eben Empathie mit den Betroffenen zu erwirken. Die zweite Strategie war, mit Humor und auch Memes zu kontern. Und die dritte Strategie war ein Hinweis an den Sender, die Senderin, dass auch möglicherweise ihre Freunde, Familie, Kollegen oder Arbeitgeberin diese Tweets ebenfalls sehen kann.
Und wie haben Sie dann gemessen, welche Ihrer Reaktionen praktisch am besten ankommt oder vielleicht am ehesten eine Veränderung hervorruft?
Auf was wir uns fokussiert haben, ist wirklich eine Verhaltensänderung auf Twitter zu messen. Und zwei der zentralen Zielgrößen, die wir uns angeschaut haben, ist einerseits, wurde der ursprünglich abgesetzte rassistische Tweet vom Sender, von der Senderin selbst gelöscht. Ja, also quasi eine Rückgängigmachung retrospektiv von dem, was sie abgesetzt haben. Und das Zweite ist, wir haben uns auch das Twitter-Verhalten über die nächsten 4 Wochen angeschaut, der Personen in unserer Studie, die eben diese Hassrede abgesendet haben, und dann geschaut, mit welcher Strategie ändert sich das Twitter-Verhalten am meisten. Also da natürlich die interessierende Frage, führt die Strategie dazu, dass in den 4 darauf folgenden Wochen dann weniger rassistische Tweets abgesetzt werden?
Die erfolgreichste Strategie war die empathische. Können Sie erklären, warum?
Die Frage nach warum ist immer schwierig zu beantworten, aber vielleicht darf ich das kurz aufnehmen, was Sie gesagt haben, das ist tatsächlich so. Also von den drei Strategien, Empathie, Humor und der Warnung eben, dass das auch andere Personen auf Twitter sehen, ist es tatsächlich so, dass nur Empathie eine Verhaltensänderung bewirkt hat. Und die hat dazu geführt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Sender seinen ursprünglichen Hass-Tweet selbst gelöscht hat, um etwa 40% angestiegen ist. Und die Anzahl Hate-Tweets, die sie über die nächsten 4 Wochen gesendet haben, um etwa 30% gesunken im Vergleich zur Kontrollgruppe. Für eben Humor und dem Warnen vor Konsequenzen haben wir keine Effekte gefunden. Wieso das der Fall ist, das ist schwierig zu beantworten. Wir machen im Moment noch eine Serie von weiteren Experimenten, um dem ein bisschen besser auf die Spur zu kommen. Was ist es denn genau und welche Art von Empathie, die am besten wirkt?
Wenn wir jetzt versuchen, da so praktische Handlungsanweisungen draus zu ziehen, was könnten wir da mitnehmen?
Das ist jetzt mal eine Studie mit 1350 Twitter-Accounts, die wir gemacht haben. Und das ist sicher nicht der Weisheit letzter Schluss. Wir machen eine ganze Serie von Folgeexperimenten und meine Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Bereich arbeiten, sind auch fleißig daran, da weiter zu forschen und diese Strategien zu verfeinern. Aber es ist tatsächlich so, dass es gibt ja auch in Deutschland einige Gruppierungen und Kampagnen gegen Hassrede, gerade auch online, die solche Strategien von Gegenrede verwenden. Und weil es einfach sehr wenig Forschung, belastbare Forschung in dem Bereich gab, war halt lange Zeit unklar, ob das, was diese Kampagnen machen, wirklich effektiv ist oder ob es noch effektivere Strategien gegeben haben. Und ich würde jetzt unsere Ergebnisse relativ vorsichtig interpretieren, aber doch sagen, dass sie zumindest erste Hinweise geben, dass vielleicht diese Art von empathiebasierter Gegenrede am erfolgreichsten darin ist, die Hasssender oder Hasssenderin zu einer Verhaltensänderung zu bewegen.
Als Sie diese Studie sich überlegt haben, haben Sie da von vornherein mit so einem Ergebnis gerechnet? Weil ich finde es relativ überraschend.
Ich selbst war auch überrascht zu sehen, dass da überhaupt etwas funktioniert. Im Nachhinein ist es immer einfach zu sagen, ja, ist doch eigentlich klar, dass Empathie besser funktioniert als Humor. Aber zumindest für uns war das a priori überhaupt nicht klar. Und wenn man sich auch anschaut, was diese wichtigen Kampagnen, die sich gegen Hassrede im Internet und Organisationen, die sich dagegen einsetzen, verwenden, sind das humorbasierte Strategien. Das ist vielleicht, weil die einfach einsetzbar sind, breit einsetzbar sind in verschiedenen Bereichen von Online-Hass, nicht nur Rassismus, sondern auch wenn es um Misogynie oder Homophobie geht. Und deswegen denke ich, ist es schon wichtig zu sehen, bei aller Vorsicht, mit der wir jetzt die Ergebnisse der ersten Studie interpretieren sollten, aber in welche Richtung vielleicht die Forschung weitergehen könnte, um diese Art von Gegenredestrategien noch zu verfeinern, sodass sie dann eben auch in der Praxis anwendbar sind.
Nun könnte diese Studie ja auch implizieren, dass die Verantwortung, wie man richtig mit Hassrede umgeht, hauptsächlich bei den NutzerInnen zu suchen ist. Wie würden Sie das bewerten?
Ich möchte nicht irgendwie meine Studie missinterpretieren als Aussage, dass eine Entlastung oder Entlassung der Plattformen aus ihrer Verantwortung ist. Ja, selbstverständlich sind die nach wie vor verantwortlich, was auf ihrer Plattform steht und stehen bleibt. Und da glaube ich auch, dass diese sogenannte Content Moderation nach wie vor selbstverständlich ganz wichtig ist. Was wir einfach jetzt zeigen, ist, dass ein Element für eine offene Plattform, offene und demokratische Diskurs, an denen sich alle beteiligen mögen, möglicherweise auch diese Gegenrede sein kann.
Klare Worte von Professor Dominik Hangartner von der ETH Zürich. Die Plattformen sind nicht aus ihrer Verantwortung zu entlassen und gleichzeitig gibt es aber nach vorläufigen Erkenntnissen Mittel, mit denen auch der einzelne Hetze im Netz entgegenwirken kann. Wir danken für das Gespräch.
Sind das, Martin, jetzt sachdienliche Hinweise für dich, wie du vorgehen kannst oder wie gehst du vor, wenn dir solche Dinge im Netz begegnen?
Ja, ich fand das sehr interessant, aber ganz ehrlich, ich kann nicht anders, wenn ich überhaupt da reagiere, dann wahrscheinlich eher so mit Spott oder mich darüber lustig machen. Ich kann das nicht so.
Hast du gehört? Wirkt nicht.
Wirklich, wirkt ja. Nicht, ja. Ich weiß. Deshalb vielleicht lieber gar nicht machen. Weiß nicht, wie hältst du es?
Genau so. Also ich ziehe mich meistens raus, weil ich das so stressig finde, also so ein Hin und Her und so eine harten Worte, dass ich tendenziell mich dann eher lieber da ausklinke, als in irgendeiner Form mitzumachen.
Ja, ist wahrscheinlich sowieso am besten. Hast du schon recht, denke ich.
These zumindest.